Maschinen, Prozesse, Digitalisierung. Der Packaging Valley Podcast.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Verpackt und Zugeklebt. Ihr regelmäßiges Update für Neuigkeiten aus der Verpackungsindustrie. Innovative Ideen und spannende Gäste garantiert. Heute dürfen wir Mathis Beierdörfer begrüßen. Zusammen mit Wolfgang Kreuslich führt er das SPS-Magazin als Chefredakteur. Das SPS-Magazin gibt sowohl digital als auch im Printformat regelmäßig Einblicke in aktuelle Entwicklungen der Automatisierungstechnik sowie zur digitalen Transformation. Wir sprechen heute über die technologischen Trends der industriellen Automation, welchen Beitrag die Automatisierungstechnik zur Nachhaltigkeit von Maschinen leisten kann und was sich in den nächsten 5 Jahren in der Automatisierungstechnik verändern wird. Vielen Dank, Herr Beierdörfer, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Schön, dass Sie da sind.
Sehr gerne. Vielen Dank für die Möglichkeit.
An der Stelle möchte ich mich auch noch bei allen unseren treuen Zuhörern bedanken. Schön, dass Sie dabei sind. Und wie immer gilt, wenn Ihnen der Podcast gefällt, dann dürfen Sie den auch gerne abonnieren, sei es auf Spotify, Apple Podcast. Und Sie dürfen uns auch gerne Feedback dalassen, entweder in der Apple Podcast App eine Bewertung schreiben oder eine E-Mail schreiben an info@packaging-valley.com. Herr Beierdörfer, wenn man auf Ihr LinkedIn-Profil geht, dann steht da oben in der Beschreibung Plattmacher für Automatisierung und Robotik. Also ich musste lachen, als ich es gelesen habe. Und zu Beginn würde mich mal interessieren, Sie sind ja jetzt schon seit über einem Jahrzehnt damit beschäftigt, die Automatisierungsbranche zu dokumentieren, darüber zu schreiben. Wie sind Sie denn an das Thema Automatisierung geraten?
Ja, also da bin ich ein bisschen wie die Jungfrau zum Kind zugekommen, muss man ehrlich sagen. Ich habe ganz ursprünglich mal eine Ausbildung im Verlagsbereich gemacht, weil die Voraussetzung war, um einen gewissen Studiengang in München belegen zu können. Und dann kommt es manchmal ja im Leben anders, als man denkt. Und dann blieb ich im Verlag hängen und habe dort auch die Möglichkeit bekommen, eine Redakteursausbildung, also das klassische Volontariat, zu machen und bin dann über diese Schiene in das Themenspektrum dieses Verlags reingeraten und das war Elektronikentwicklung und Automatisierung. Mhm. Und das ist jetzt knapp 20 Jahre her, also seit 15 Jahren bin ich als Redakteur unterwegs und es ist ein sehr spannendes Thema, weil es diesen Hidden Champion Charakter so gut verdeutlicht, den sehr, der ja oft genannt wird. Also im Mittelstand ist die Kompetenz in Deutschland für diese Automatisierungsthemen so hoch, aber man kriegt das gar nicht so mit. Ne? Außen hin heißt es immer, ja, der deutsche Automobilbau, ah, super. Aber so, dass die Automatisierer wirklich die Technik, nicht nur Deutschland, aber Europa natürlich auch und auch Asien und Amerika, aber gerade in Deutschland so eine Wiege der Automatisierungstechnik liegt, die heute den ganzen Maschinenmarkt weltweit beliefert, das ist schon wahnsinnig spannend und es tut sich auch sehr viel, zumindest hat sie in den letzten 15 Jahren da viel getan, sodass es nie langweilig wurde. Mhm. Und gerade der Bereich Robotik hat mich schon immer sehr fasziniert und deswegen haben wir seit 5 Jahren im Tedo Verlag, nicht nur das SPS-Magazin, was sich um die Automatisierungskomponenten kümmert, sondern auch einen Titel, die Robotik und Produktion, die sich wirklich dann um die Anwendung in Robotern und in der Umgebung beschäftigt. Also sehr spannend.
Angenommen, Sie wären jetzt auf einer Party, wegen Corona gibt es jetzt zurzeit keine Partys, aber was ist so eine Anekdote, die Sie jemand erzählen würden, wenn Sie das Thema Automatisierung der Person näher bringen müssten?
Das ist eine gute Frage. Ja, es gibt so ein paar Klischees, dass es ja oftmals hieß, Automatisierung sei ein Jobvernichter, weil da, wo man Roboter einsetzt anstatt Menschen, da gehen ja Arbeitsplätze verloren. Und rückwirkend hat sich gezeigt, dass je stärker eine Industrie automatisiert hat, umso stärker konnte sie auch weitere Arbeitsplätze schaffen. Das ist immer was, um den Leuten die Angst vor der Automatisierung zu nehmen, finde ich.
Okay.
Was sehr spannend ist, eine Anekdote, die auch ein bisschen zeigt, wo die Automatisierung hingeht. Roboter waren ja lange Zeit immer große, gefährliche Maschinen, die hinter Schutzzäunen standen. Und so kannte ich sie auch und habe mich mit dem Thema lange auseinandergesetzt. Und irgendwann kam mal die Anfrage von einem dänischen Start-up, ob sie nicht zum Redaktionsgespräch vorbeikommen könnten im Verlag. Und das haben wir natürlich zugesagt. Und dann kamen zwei junge Herren und die hatten einen Roboter in der Hand dabei und haben den im Meetingraum auf den Tisch geknallt und festgeschraubt mit zwei Schraubzwingen und mir dann so ein kleines Tablet in die Hand gedrückt und gesagt, so, jetzt spiel mal. Und ich auf meinen Augen nicht getraut, weil ich dachte, ja, was ist das? Jetzt bauen die da einen Roboter hin und wenn ich was falsch mache, dann haut der uns alle um. Und das war so der erste Berührungspunkt mit dieser neuen Art von Robotik, die ja als Cobots heute schon in vielerlei Munde sind. Und die ganz toll auch zeigt, welche Paradigmenwechsel in der Automatisierung gerade zu begleiten sind. Aber das werde ich nie vergessen. Und die beiden Herren gibt es natürlich immer noch in Dänemark. Und wenn ich sie treffe, dann sind wir immer sehr amüsiert von diesem augenöffnenden Moment für die Redakteure, weil die haben dieses Erlebnis nicht nur bei mir gemacht, sondern in allen Redaktionen, wo sie vorbeigingen. Das war wirklich was sehr Spannendes.
Ja, das ist ein toller Einstieg in unser heutiges Thema. Es soll ja im Kern so um die Automation gehen. Und da würde ich gerne Sie, Herr Beyerdörfer, mal auf so eine Metaebene, gemeinsam auf eine Metaebene gehen und Sie fragen, was sind denn gerade so die großen technologischen Trends der industriellen Automation?
Ja, also es gibt ein großes Thema, was über allem drüber schwebt, das ist dieses Industrie 4.0. Das wurde ja vor 10 Jahren irgendwie entdeckt und entwickelt, das Wort als Marketing-Slogan für die vierte industrielle Revolution. Mittlerweile wissen wir, so revolutionär ist das gar nicht, sondern eigentlich ist es eine logische Fortsetzung, ist eher ein evolutionärer Prozess. Ja. Der wird aber hauptsächlich von der zunehmenden Digitalisierung getrieben. Das ist wirklich der Enabler in der Automatisierung im Moment, um neue Lösungen, neue Konzepte, neue Herangehensweisen umzusetzen. Und das kennen wir ja auch aus dem Privatumfeld. Ne? Also ein Kühlschrank, wenn man ihn jetzt kauft, dann ist es immer noch ein Kühlschrank. Aber auf einmal ist er smart und hat irgendwie einen Internetanschluss und bestellt im Zweifel selber. Letztendlich die Aufgabe, dass er kühlt, macht er weiterhin, aber er kann halt noch viel mehr. Und das sehen wir auch gerade in den Steuerungsbereichen, also eine Steuerung, Maschinensteuerung, die steuert nach wie vor hochgenau und schnell, aber sie kann halt heute noch viel mehr machen. Und das ist dieser große Trend, der die Automatisierung prägt, nämlich wirklich eine die Digitalisierung der Maschinen und Anlagen, der ganzen Fabrik, das geht ja auch weit aus dem aus dem Fertigungslevel heraus in die Leitebene, in die Unternehmensebene, das heißt vom SAP-System, also vom wirklichen Unternehmenssystem bis runter in die Produktion sollen die verschiedenen Ebenen miteinander vernetzt werden und eben auch darüber hinaus. Und das ist so einer der großen Trends, die jetzt in den letzten 12-14 Monaten wahnsinnig beschleunigt wurden, nämlich das Thema Fernwartung und Remote-Zugriff. Also wie komme ich auf Maschinen, wenn ich nicht davor stehe? Und da spielten seit 10 Jahren sehr viele Ängste mit hinein in dieses Thema, nämlich wer kann an meine Daten, wer hole ich mir Viren oder Hacker ins Haus, verliere ich meine ganzen Geheimnisse und meine Kernkompetenz, weil irgendeiner eben von außen meine Datenbank plündert. Und da war dieses Remote-Access-Thema immer ein bisschen am Stocken, weil es so viele Befürchtungen gab, hatte man das Gefühl. Und interessant ist zu sehen, dass durch Corona gab es einen vollkommenen Sinneswandel, weil die Servicetechniker vielfach nicht reisen durften oder bei den Firmen nicht in die Produktion durften. Das heißt, es mussten ganz schnell Wege geschaffen werden.
Es hat eine Lösung gebraucht.
Genau, wie kann ich meinen Techniker zur Maschine kriegen, wenn er nicht physisch davor sein darf? Und nachdem diese Remote-Lösungen sehr viel Plug-and-Play sind, also da muss man normal keinen riesigen Eingriff in die Maschine machen, sondern die setzt man an einer bestimmten Stelle ein und dann kann die auch nur eine bestimmte Stelle überwachen oder per Fernbedienung was verändern. Und dann ging das auf einmal ganz schnell. Und diese Firmen, die so einfache Remote-Zugriffslösungen gemacht haben, die haben, glaube ich, in den letzten Monaten sehr viel Geld machen können. Und überall, wo man jetzt hinhorcht, ich meine, das ist ein bisschen analog zu dem Thema Homeoffice. Das war jetzt im Büroalltag auch immer verschrien. Jetzt während Corona hat das in den allermeisten Fällen super geklappt. Und viele Firmen haben halt ihre komplette Philosophie dahingehend verändert. Und so ähnlich ist es auch im Maschinenbau oder in der Fertigungsindustrie, wobei man natürlich nicht vernachlässigen darf, genauso wie beim Homeoffice, man muss sich schützen und darf da keine Einfallstore für Kriminelle aufmachen.
Ja. Und in der Vergangenheit, glaube ich, haben wir auch schon gesehen, dass man durchaus gehackt werden kann. Das war jetzt vielleicht nicht auf den Bereich Automation und Maschine bezogen, aber es gibt auch schon das ein oder andere Unternehmen hier jetzt im Packaging Valley, das durchaus schon mit Hackerangriffen zu tun hatte. Von daher ein Thema, von dem man Respekt haben muss. Aber wie schon gesagt, es ist ein Treiber jetzt gewesen in Corona, das Ganze von der Maschine in die Cloud zu bringen.
Und ich glaube, man darf keine Angst haben vor diesem Cyber-Thema. Das wird einen genauso wie im Privatumfeld oder im Office-Umfeld auch immer begleiten. Das heißt, man muss eine Aufmerksamkeit dafür haben, man muss sich den Gefahren stellen und immer up-to-date bleiben. Und dann ist das keine Rocket Science. Ne? Also ich glaube, man muss einfach wichtig ein paar Grundregeln beachten. Aber es ist interessant zu sehen, dass von Cyber- oder von Hacker-Seite aus eine größeres Interesse an wirklich Industrieanwendungen aufkommt. Das heißt, früher war das immer eigentlich Malware, die für Office-Anwendungen geschrieben wurde. Mittlerweile gehen die Hacker da sehr viel zielgerichteter vor. Und wenn man das Beispiel dieser US-amerikanischen Pipeline jetzt in den letzten Wochen verfolgt hat, die gehackt wurde, das hat ja dafür gesorgt, dass an vielen Orten in den USA das Benzin knapp wurde.
Ja.
Und soweit ich das mitgekriegt habe, war wohl auch keine staatliche Macht dahinter, sondern es waren halt wirklich gewöhnliche Kriminelle, in Anführungszeichen, die Geld erpressen wollten und das vermutlich auch gekriegt haben, damit die Pipeline wieder läuft.
Nee, also da kann man Unternehmen definitiv auch wirtschaftlich massiv schaden.
Ja, ja. Ja. Also das sind auch so Themen, die halt mit der Digitalisierung kommen. Es gibt aber auch dann das Thema Easy to Use. Das ist ein sehr wichtiger Punkt im Moment in der Automatisierung, weil diese zunehmende Digitalisierung natürlich alles komplexer macht. Und wie erhalte ich solche komplexen Softwarekonstrukte überhaupt beherrschbar? Da kommt dieser Easy-to-Use-Ansatz an, den man vom Smartphone kennt. Das ist auch ein hochkomplexes Ding, aber die Bedienung ist einfach in allermeisten Fällen. Und gleichzeitig schafft die Digitalisierung natürlich auch die Basis dafür, dass es in den Maschinenleistungsdaten immer höher, besser weitergehen kann. Also das sind so die Auswüchse, die uns da in der täglichen Berichterstattung begegnen.
Jetzt sind wir natürlich ein Podcast, der im Kern das Packaging Valley hat. Und da wäre interessant von Ihrer Seite aus zu hören, was macht so den Unterschied des Verpackungsmaschinenbau verglichen mit anderen Maschinenbaubereichen aus? Also nicht nur ausschließlich auf Automatisierungstechnik vielleicht bezogen, aber doch so im Kern, wenn man das mal so dahinstellt.
Also ich denke, dass der Verpackungsmaschinenbau eine der Königsdisziplinen im Maschinenbau ist. Und zwar nicht erst seit ein paar Jahren, sondern schon vermutlich seit Anbeginn des Verpackungsmaschinenbaus, weil es geht darum, ja möglichst schnell möglichst viele Produkte zu verpacken, wie es der Name auch schon sagt. Und da hat sich der Verpackungsmaschinenbau wirklich ein paar Punkten an die Spitze gesetzt, was zum Beispiel die Geschwindigkeit angeht, was die Dynamik der Anlagen angeht, aber auch was die Verfügbarkeit der Anlagen angeht. Ne? Also wenn ich irgendwie 10 Chipsbeutel pro Sekunde fülle oder 200 pro Minute oder wie auch immer, dann habe ich ja umso längeren Ausfall oder umso größeren Ausfall, umso wenn die Maschine mal kurz stillsteht. Ja. Also da hat sich der Verpackungsmaschinenbau schon zu einer High-End-Branche für die Automatisierung entwickelt. Und das sieht man auch an der Automatisierungstechnik, weil ich möchte mal behaupten, ein großer Teil der Anwendung im Maschinenbau, der braucht heute weder die Regelgenauigkeit der Servoantriebstechnik noch die Reaktionsgeschwindigkeit der Feldbusprotokolle und der Kommunikationsprotokolle, aber eben im Verpackungsmaschinenbau trifft das alles aufeinander. Also das muss schnell sein, das muss genau sein, das muss wirklich fehlerfrei sein. Und ich glaube, da ist wirklich der Verpackungsmaschinenbau so ein Taktgeber, um zu sagen, was kann moderne Automatisierung heute? Auch die Integration von Robotern ist natürlich was ganz anderes als im Automobilbau, wo der Roboter mal 5 Sekunden Zeit hat, an irgendeinem bestimmten Punkt zu fahren. Da hat er im Verpackungsmaschinenbau wahrscheinlich eine halbe Sekunde Zeit. Ne?
Ja.
Ganz anders dran gehen. Aber es zeigt natürlich auch, dass nicht alle Maschinenbaubereiche diese Anforderungen haben. Also man spricht auch oftmals von Überdimensionierung, und das ist sicherlich was, wo man den Verpackungsmaschinenbau immer als Benchmark hinhalten kann, sagen, okay, ja, müssen wir so schnell sein, müssen wir so genau sein, oder reicht eben auch eine etwas einfachere Lösung für das, was wir in unserem Maschinenbausegment vorhaben?
Mm-hmm. Ja, ein anderes interessantes Thema, das auch mit dieser Schnelligkeit einhergeht, ist die Nachhaltigkeit. Also man könnte ja argumentieren, wenn was schneller geht, dann ist die Maschine vielleicht in der Summe gesehen schneller fertig, braucht weniger Energie. Aber vielleicht können Sie auch ein, zwei Sätze zu dem Thema sagen. Kann die Automatisierungstechnik auch einen Beitrag leisten zur Nachhaltigkeit von Maschinen?
Ja, also das kann sie sicherlich. Das kann sie auch in verschiedener Hinsicht, denke ich. Man darf das nicht allein auf dieses oder nicht immer nur auf dieses Energiethema reduzieren. Mhm. Aber es ist schon mal so, also auch ein einfaches Beispiel aus dem Privatleben, wenn man abspült, das Geschirr klassisch im Becken, verbraucht man normalerweise mehr Seife, mehr Wasser und mehr Kraft, als wenn man es in die Spülmaschine tut. Das ist, heißt, eine Spülmaschine anmachen hat schon einen Sinn. Und das ist ja quasi dann ein automatisierter Prozess, der da läuft. Entsprechend ist es auch bei vielen Industrieprozessen. Die sind halt dann wirklich sehr genau ausgelegt auf Menge, auf Masse. Und da gibt es natürlich immer einen Faktor, Energie zu sparen, Zeit zu sparen, Ressourcen zu sparen. Es wurde lange Zeit gerade im Bereich der Antriebstechnik so eine Sau durchs Dorf getrieben. Wenn wir nur alle irgendwie energieeffizientere Antriebstechnik einsetzen würden im Maschinenanlagenbau, dann wäre ein riesiger Effekt zu erzielen. Ne? Dann gab es immer dieses Vergleich, ob man einen Antriebsregler oder einen Frequenzumrichter einsetzt. Das wäre ja so, ob man ein Auto baut, was nur ein Gaspedal hat und man die Geschwindigkeit mit der Handbremse reguliert. Das waren natürlich schöne plakative Beispiele. Es hat sich aber herausgestellt, dass das Thema gar nicht so angenommen wurde, weil die Energie nicht teuer genug ist oder war. Jetzt gibt es ja auch diese entsprechenden gesetzlichen Vorgaben, wann man sich irgendwie von seinen Energiekosten trennen oder die runterschrauben kann. Ich glaube, dass es oftmals oder in vielen Fällen noch nicht darauf ankommt, einen Antrieb, eine Maschine möglichst effizient auszulegen, weil das nicht der Stellhebel ist, der zur Wirtschaftlichkeit beiträgt.
Ah, okay.
Aber ich denke, insgesamt die Energiepreise werden steigen, wenn wir gucken, in welche Zukunft wir gehen. Ich glaube, da muss man nachhaltiger mit Energie und Ressourcen umgehen, und das wird auch sich im Maschinenbau bemerkbar machen. Und da ist auch noch Luft nach oben. Gerade auch bei der Modernisierung von alten Maschinen und Altanlagen. Also es ist ja oftmals günstiger, eine Maschine zu modernisieren, gerade unter Nachhaltigkeitsaspekten, anstatt sie neu zu bauen und den Rest wegzuschmeißen. Und da ist natürlich Automatisierungstechnik heute einer der großen Treiber, zu sagen, wir machen eine alte Maschine fit, wir hängen die ans Internet der Dinge oder wir binden sie in die Kommunikationsstruktur der modernen Fertigung ein und so. Also da sehe ich schon noch verschiedene Punkte, wo die Automatisierungstechnik sie wirklich einbringen kann.
Ja, das ist interessant. Sie haben es gerade schon angesprochen, was uns da in Zukunft noch erwartet. Und das wäre auch so der letzte Punkt, den ich gerne mit Ihnen besprechen würde. Sie waren sicher auch auf der Hannover-Messe. Also das sind ja Messen, wo man auch schon so ein bisschen sieht, was in Zukunft geht, auch was an Automatisierungstechnik in Zukunft da sein wird. Was sind da so Punkte, wo Sie sagen, das sind Dinge, die in den nächsten fünf Jahren, die wir erwarten können, was die Automatisierungstechnik angeht?
Also ich denke, dass sich die Reise fortsetzen wird auf diesem Weg der Digitalisierung. Ich bin gespannt, ob es irgendwelche Einflüsse gibt, die wir heute noch gar nicht vorhersehen können. Klar, wir leben in einer politischen Welt nach wie vor. Wir haben jetzt gesehen durch Handelskriege und Co., dass auch das mal ganz schnell zu Entwicklungen führen kann. Die Corona-Pandemie ist auch ein Faktor, mit dem ja vor anderthalb Jahren niemand gerechnet hätte. Ja. Das heißt, ich denke, dass sich dieser Weg fortsetzt und dass der sich auch beschleunigt, weil immer mehr Firmen zeigen, was bringt mir die Digitalisierung, was bringt mir mein Industrie 4.0 Ansatz oder Ziel. Und so werden wir sicherlich in den nächsten 5 Jahren schon einige Schritte weiter auf diesem Weg kommen. Es gibt aber immer so einen Punkt, Volksweisheit, die sagt, man überschätzt oftmals das Entwicklungspotenzial der nächsten 2 Jahre und man unterschätzt das der nächsten 10 Jahre. Also ich glaube, in 2 Jahren werden wir nicht ultra viel weiter sein als heute auf dem Weg. Aber wenn sich das wirklich potenziert und das beschleunigt, wo wir in 10 Jahren stehen werden, das wage ich heute noch gar nicht zu sagen. Ja. Das kommt auch darauf an, wie sich andere Märkte entwickeln. Ne? Man muss vielleicht sagen, die chinesischen Maschinenbauer schlafen nicht. Die machen heute schon tolle Maschinen, versorgen damit aber einen Großteil ihr eigenen Markt. Wenn der gesättigt ist, wird es natürlich für die europäischen Maschinenbauer auch nochmal eine andere Herausforderung, gegen asiatische Wettbewerber zu bestehen. Dann ist auch die Frage, welche Märkte sind dann dran, die automatisiert werden müssen. Es gibt durch Corona auch diese Verkürzung der Lieferketten jetzt auch gerade mit den Lieferengpässen, die wir jetzt gerade spüren, denkt man natürlich auch, kann man Produktion wieder nach Deutschland zurückholen. Auch das geht nur mit Automatisierung. Und ich denke, da sind einige Firmen im Moment dran, die sagen, wir wollen selbst in der Halbleiterfertigung wieder ganz große Möglichkeiten in Deutschland und Europa schaffen. Das funktioniert nur mit wirklich super Automatisierung und Digitalisierung bis ins letzte Element. Also da werden wir sicherlich noch mal ein ganz schönes Stückchen weiterkommen in Richtung Internet der Dinge oder industrielles Internet der Dinge. Also vermutlich eine Maschine ohne Remote-Anschluss wird man in 5 Jahren kaum noch finden.
Haben Sie da auch noch vielleicht 1-2 Beispiele, was konkret technisch umgesetzt wird, Bauteile, die sich weiterentwickeln, von einem Automatisierungsunternehmen hier in Deutschland, wo Sie sagen, hey, das sehe ich schon, wo wir in 5 Jahren stehen könnten?
Also was sehr spannend ist, ich möchte jetzt keinen einzelnen Namen nennen, aber so ein Trend von mehreren wirklich großen Automatisierern im deutschen und deutschsprachigen Raum, die anfangen, Steuerungstechnik neu zu denken. Weil man merkt ja, der klassische SPS-Programmierer hat nicht mehr so viel Zukunftspotenzial, sondern es ist eher so der Informatiker, der IT-Spezialist, der sich jetzt auch mit Industrieanforderungen beschäftigt. Und die treffen sich natürlich im Moment und der Informatiker versteht den SPS-Programmierer nicht und umgekehrt. Und da gibt es viele Ansätze jetzt zu sagen, hey, wir bilden eine Plattform, auf der du klassisch in der IEC 61131 Programmiersprache deine SPS programmieren kannst. Du kannst aber auch, wenn du dafür keinen Spezialisten hast, das Ganze über IT-Mechanismen oder sogar Plattformen wie GitHub lösen. Mit Funktionsbausteinen etc.
Ja, und das GitHub heißt ja Open Source, also jeder hat Zugriff drauf.
Also es geht immer mehr in Richtung Open Source. Proprietäre Systeme stehen gerade sehr im Verruf, gerade weil man eben so eingeschränkt war und Spezialisten brauchte. Und das, denke ich, ist so ein Zeichen auch des Wandels. Und das wird ein Punkt sein, der in den nächsten 5 Jahren sicherlich deutlich zugenommen hat. Ob es dann wirklich so einen führenden App-Store für Industrie-Apps gibt, das wage ich noch zu bezweifeln. Aber es gibt sicherlich einige Anbieter, die spannende Möglichkeiten und Ökosysteme schaffen. Und es wird auch in 5 Jahren noch den klassischen Programmierer geben. Aber ich denke, klar, das ist halt so einfach ein Generationswechsel, der wird immer weniger.
Und wenn wir jetzt gerade über da neue Plattformen sprechen, glauben Sie, dass es da auch einen gewissen Standard geben wird in 5 Jahren, dass sich ein Unternehmen mit seiner Plattform, mit seinem Ökosystem durchsetzen wird? Oder werden wir da eher eine versplitterte Landschaft an Angeboten haben?
Das ist eine gute Frage. Also ich glaube ja, dass die große Innovationsstärke des deutschen Maschinenbaus und des europäischen Maschinenbaus aus den vielen kleinen und mittelständischen Unternehmen rührt. Nicht nur, aber die sorgen halt für neue Ideen, Abwechslung, Benchmarks in allen Nischenbereichen, in denen sich ein großer Serienmaschinenbauer gar nicht mehr aufhalten würde. Also ich glaube, da ist schon immer Diversität ein Indikator für Fortschritt gewesen. Ob es sich so wie in einem App Store oder so von Apple oder Co. entwickelt, das glaube ich in den nächsten 5 Jahren zumindest nicht. Okay. Aber es ist auch wieder eine Frage, welche Marktmächte spielen damit. Ich meine, wenn man guckt, was in China gerade auf bestimmten Marktplattformen, Alibaba oder WeChat oder sonst was passiert, das sind halt nochmal ganz andere Größenordnungen, als wir sie von unserem westlichen Umfeld kennen. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da in China, wenn das auch auf eine einheitliche Maschinenbauplattform getrieben wird, dass da schon ein gewisser Benchmark gesetzt wird, dem sich zumindest die Firmen, die nach China weiterhin liefern wollen, auch anpassen müssen.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, vorhin haben Sie gesagt, also das reine, hier ist mein SPS-System und die Maschine und hier ist irgendwie das Programmieren, das Internet, das wird nicht mehr so separiert sein, sondern der Programmierer wird auch dementsprechend das SPS übernehmen, lernen mit der Programmiersprache, sage ich mal, einnehmen.
Ich glaube, da kommen viele Mechanismen aus der IT. Also ich habe heute die Wahl, programmiere ich auf meinem Laptop Codezeilen in der Sprache, wie ich es bisher gemacht habe, überspiele ich es dann auf die SPS oder lade ich es irgendwo hoch und von da aus auf die SPS oder mache ich das Ganze gleich in der Cloud, funktionsbausteinbasiert oder eben mit wirklich solchen Mechanismen wie diesen Communities von GitHub oder Linux oder Ähnlichem. Also da wird die Freiheit für den Entwickler größer und die Bereiche wachsen eben auch wirklich zusammen. Also es ist nicht mehr diese SPS, die man auf diese eine Weise programmieren muss, sondern man kann das dann so anpassen, wie man es selber am liebsten mag.
Ja, spannend. Und um diesen Punkt vielleicht noch zu schließen, wenn wir jetzt nochmal konkret über zum Beispiel digitale Eingänge sprechen, über Sensoren, gibt es da auch innerhalb dieser Geräte Schritte, Digitalisierungsmöglichkeiten zu nutzen, was die Automatisierung angeht?
Also das sieht man auch sehr schön an einem dem Beispiel eines Kommunikationsstandards, der heißt IO-Link und der adressiert wirklich die letzte kleinteiligste Ebene im Feld, in der Produktion, nämlich die Sensoren und die Aktoren. Und das war vorher eine Domäne, die immer noch der analogen Verdrahtung vorbehalten war oder einfachen Verdrahtungslösungen, weil es sich ja nicht lohnte, ein aufwendiges, teures Kabel bis in den Sensor durchzuschleppen. Ja. Der Sensor immer nur sagt, ah, da ist was, ah, jetzt ist es weg, ah, da ist was. Ne? Dann ist die Frage, wie viel Nutzen habe ich daraus? Heute denkt man da anders und IO-Link, dieser Standard, den ich meine, der hat vor bestimmt 10 Jahren auch das Licht der Welt erblickt und hat lange vor sich hingedarbt, in den letzten Jahren aber extrem an Beschleunigung aufgenommen, weil er Sensoren smart macht. Und jetzt kann der Sensor eben nicht mehr sagen, ah, da ist was, da ist es nicht, sondern es kann auch sagen, wie lang war es da, im Zweifel, wie weit ist es weg und wie ist mein eigener Zustand als Sensor, müsste ich mal wieder gereinigt werden oder sowas. Und das nur aufgrund der Daten, die er erfasst. Also da braucht man gar nicht viel mehr technisches Equipment. Es fehlt nur die richtige Anbindung und die richtige Intelligenz für die Sensoren gefehlt. Und das ist jetzt wirklich so, dass man wirklich die kleinsten Teile da nochmal mit einer eigenen Intelligenz ausstatten kann, da die Digitalisierung bis in den letzten Winkel der Maschine treiben kann und da wirklich auch Vorteile daraus generiert, die sich auf der Performance- oder Wirtschaftlichkeitsseite deutlich abzeichnen.
Da wird dann sicher auch ein Zukunftsthema sein, dass man
Predictive Maintenance.
Genau, ja, Maintenance. Ja, genau. Sie sind der Experte. Das wird dann längerfristig, also ich kann mir das immer schwer vorstellen, weil das ist für das menschliche Gehirn so schwer zu fassen, dass Dinge schon vorhergesagt werden können und dass die Maschinen das verstehen.
Also das ist ein großes Thema und das kann man heute, glaube ich, auch ganz gut schon machen. Also man kann entsprechende Analysen laufen lassen, parallel zu der Maschine und da auch ausrechnen über einen digitalen Zwilling, verändert sich da irgendwas gerade oder oder ist das alles im grünen Bereich? Und da gehen wirklich gerade noch die Ideen noch ganz Ecken weiter, denn wann kann man denn zuerst mal ableiten, dass vielleicht was nicht stimmen wird oder wie kann ich mich dann auch möglichst früh darum bemühen, dass ein Formatwechsel in der Maschine möglichst reibungslos funktioniert und so. Und da sind dann immer noch so ein paar kleine Prozentpunkte an Verfügbarkeit rauszuholen, an Leistungen. Und das geht natürlich am besten mit wirklich smarten Algorithmen, mit KI, mit Analyseplattformen, dieses Big Data-Thema. Das muss man können und auch wollen, aber auch da wird es immer einfachere Angebote geben, Stichwort Automated Machine Learning, ne, also auch das maschinelle Lernen selber wird automatisiert. Und wenn man dem dann den Easy-to-Use-Ansatz, den ich anfangs mal erwähnt habe, wieder drüber legt und sagt, das ist ein Thema, was wir so gestalten, dass du es als Normalsterblicher auch beherrschen kannst, dann wird das sicherlich sehr, sehr stark zur Anwendung kommen.
Das ist ein super spannendes Thema. Ich glaube, wir könnten noch viel mehr ins Detail gehen, Herr Beyerdörfer. Trotzdem würde ich gerne, ich denke, vielen hat sich das jetzt auch schon aus dieser Folge erschlossen, aber wenn Sie noch mal in ein bis zwei Sätzen zusammenfassen, was die Automatisierungstechnik leisten kann, dass die Maschinenbauer aus dem Packaging Valley auch zukünftig technologisch zur Weltspitze gehören.
Ja, also ich glaube, dass die Automatisierungstechnik eine gewisse Grundlage dafür darstellt, solange die Maschinenbauer sie richtig zu nutzen wissen. Also das heißt, die Maschinenbauer müssen sich mit der Digitalisierung beschäftigen, die müssen selber ganz viel Softwarekompetenz ins Haus holen, weil auch die USPs, die eine Maschine früher durch ihre Mechanik ausgezeichnet hat, jetzt eben eher auf der Softwareseite zu finden sind. Das heißt, man muss moderne Automatisierung nutzen können und die im Kontext der Maschine auch und in der weiteren Digitalisierung einbinden. Und dann ist es wirklich der Enabler, um auf der Welt gegen andere Maschinenbauregionen bestehen zu können. Also man muss sich dieser Entwicklung annehmen, man darf sich der nicht verschließen, man muss offen sein. Und nur mit der richtigen Automatisierung und Digitalisierung lassen sich Maschinen vermutlich in Zukunft wirtschaftlich produzieren und mit den entsprechenden Leistungsdaten, dass sie auch auf der Welt ankommen. Also ich glaube, da ist die Automatisierung immer noch eine Grundlage, eine Kerndisziplin. Und man muss sich diesem Wandel, der da stattfindet, als Maschinenbauer annehmen und sagen, okay, Digitalisierung ist für uns die Riesenchance und nicht eine Belastung. Oh, jetzt muss ich mich damit auseinandersetzen, sondern ja, man kann die ergreifen und damit ganz neue Sachen gestalten.
Vielen Dank, Herr Beyerdörfer, für diesen Appell am Ende, für diesen Ausblick und auch dieses Mutmachen, dass man sich dieser Digitalisierung annimmt und sie als Chance wahrnimmt. Ich wünsche Ihnen alles Gute, auch für das SPS-Magazin, dass Sie viele weitere tolle Artikel, Podcasts etc. veröffentlichen können und ja, die Maschinenbauer weiterhin über dieses hochspannende Thema Automatisierungstechnik auf dem Laufenden halten.
Ja, vielen Dank, Herr Hustberger. Das war eine sehr schöne Gelegenheit, hier heute mal mit Ihnen in lockerer Runde ein paar Punkte zu besprechen. Und wir tun natürlich unser Bestes, um die Automatisierung oder das Bewusstsein für Automatisierung im Markt oben zu halten und das sowohl im Bereich der Leser, die gewohnt noch ein Heft in die Hand nehmen wollen und auch derer, die heute alle möglichen anderen modernen digitalen Medienkanäle nutzen. Es bleibt spannend.
Genau. Also, dann bedanken wir uns ganz herzlich bei Ihnen, liebe Zuhörer, dass Sie mit dabei waren. Ich hoffe, Sie konnten was mitnehmen für sich und wir hören uns beim nächsten Mal wieder.
Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, dann abonnieren Sie den Podcast, lassen Sie uns eine positive Bewertung da und erzählen Sie Ihren Kollegen davon. Bis zum nächsten Mal.